Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 60, Quantencomputing. Heute möchte ich mal wieder eine ganz neue Investment-Idee vorstellen. Und wenn ich sage neu, dann ist es tatsächlich wirklich richtig neu, denn es gibt erst seit einem halben Jahr überhaupt Fonds zu diesem Thema. Genau gesagt erst zwei und das sind zwei ETF. Es geht um das Thema Quantencomputer, ein Thema, das wahrscheinlich nicht jedem Menschen so präsent ist. Ich verfolge das schon seit einigen Jahren und bin fasziniert von der Technologie. Denn das könnte ähnlich wie das Internet oder wie auch gerade das Thema KI ein echter Gamechanger werden. Und deshalb wollte ich das hier mal vorstellen. Also einmal, was ist das überhaupt, Quantencomputer, und was steckt dahinter? Ich glaube, das hat jeder jetzt mal gehört, das Wort, denn der Nobelpreis für Physik ist ja im Oktober an drei Physiker gegangen, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen, also mit Quantenmechanik und die Anwendung in Computern, die dann zu diesen Quantencomputern führt. Und ja, vielleicht ist es Zufall oder vielleicht haben die Fondsinitiatoren das auch gerochen, dass das in diesem Jahr passiert, denn es ist wohl kein Zufall, dass gleich zwei Gesellschaften, also namentlich FunEgg, die haben das schon im Frühjahr lanciert, und als zweiter ist dann WisdomTree dahinter gekommen. Das sind also beides zwei Anbieter, die dafür bekannt sind, dass sie in sehr engen Nischenmärkten ETF auflegen. Und das ist ja nicht selbstverständlich, denn man kennt das, normalerweise ist der Markt für ETF eher so gestrickt, dass man sich irgendeinen Index nimmt, zum Beispiel den MSCI World oder den FTSE 100 oder den DAX, und den dann in einem ETF abbildet. Dass aber jemand hergeht und sagt, ich mache ganz bewusst Themen, die es sonst gar nicht zu investieren gibt, das ist eine Ausnahmeerscheinung und das machen halt spezialisierte Anbieter wie FunEgg oder WisdomTree, die erstmal ihren eigenen Index entwickeln und auf diesen selbstentwickelten Index dann den ETF legen. Da der Markt für Quantencomputer im Grunde noch gar nicht vorhanden ist, also es gibt tatsächlich erst 4 oder 5 Unternehmen weltweit, die börsennotiert sind und sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigen. Das sind die sogenannten Pure Player. Also nicht die Firmen wie Google, Amazon und so, die in dieses Thema ebenfalls investieren, aber eben nur am Rande. Sondern die Pure Player, das sind wirklich die Firmen, die sagen, wir machen nur Quantencomputing. Das sind Unternehmen, die ähnlich wie die Programmierer von ChatGPT im Moment ausschließlich Verluste produzieren, die aber trotzdem an der Börse notiert sind und hoch bewertet sind, weil die Anleger von diesem Thema fasziniert sind und so früh wie möglich dabei sein wollen. Ja, also zuerst mal, worum geht es eigentlich? Was ist das eigentlich, Quantencomputer? Die Technik für Quantencomputer, die ist gar nicht so jung. Also schon in den 80er Jahren gab es Physiker, die schon die Möglichkeit eröffnet haben, theoretisch Computer auf der Basis von Quantenmechanik zu bauen. Es hat dann aber noch einige Jahre gedauert, also erst Ende der 90er Jahre, ne, wir erinnern uns, da war das ganze, die ganze Phase der Internet-Euphorie, da kam das erste Mal dieses Thema auch auf, wo ich auch gedacht habe, wow, das ist ja irre. Da wurden Quantencomputer das erste Mal gebaut. Aber es hat dann doch noch bis zum Jahr 2011 gebraucht, bis eine Firma den ersten kommerziellen Quantencomputer, also einen, den man auch wirklich kaufen konnte, auf den Markt gebracht. Die Ursprünge dieses Quantencomputings oder der Quantentheorie, die sind sogar schon 100 Jahre alt. Tatsächlich gab es schon Anfang des 20. Jahrhunderts Physiker, die diese Theorie entwickelt haben. Das bekannteste ist wohl der Schrödinger. Schrödingers Katze ist wohl jedem, der so ein bisschen mit Physik zu tun hat, ein Begriff. Es geht bei diesem Paradoxon von Schrödingers Katze darum, dass Schrödinger zur Verdeutlichung der Quantenproblematik einen Erklärungsversuch gemacht hat. Er hat also als Gedankenexperiment eine Katze in eine geschlossene Box gestellt und in dieser Box war ein raffinierter Tötungsmechanismus eingebaut, der es unmöglich machte, vorherzusagen, wann denn die Katze stirbt oder wann sie denn noch lebt. Und die Idee, die dahinter stand, war, dass Schrödinger gesagt hat, es ist unmöglich zu sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt, lebt die Katze oder ist sie tot? Er ging sogar so weit, dass die Quantentheorie behauptet, dass sie tatsächlich erst dann lebt oder stirbt oder tot ist, wenn man die Kiste öffnet und nachschaut. Und das war auch im Grunde eine Kritik, die Schrödinger an dieser Deutung der Quantenphysik angebracht hat, dass er gesagt hat, das ist eigentlich nicht vorstellbar, dass eine Katze gleichzeitig lebt und tot ist. Ein anderes Beispiel für diese Logik, die Quantenmechanik hat, ist etwas zugänglicher. Wenn man eine Münze wirft und sagt Kopf oder Zahl, dann gibt es das Ergebnis, wenn die Münze hinfällt, dann sieht man, Kopf oder Zahl. Das ist eine typische binäre Logik. Ich habe also wie in einem ganz normalen Computer entweder den Zustand 0 oder den Zustand 1. Und das macht auch eben den normalen Computer aus. Wir wissen das alle, wenn man irgendeine komplexe KI-Grafik letztendlich zerlegt in die Sprache, in der es geschrieben ist, dann ergibt das eine riesige Menge an Nullen und Einsen. Das ist letztendlich die Computersprache. Quantencomputer dagegen, die kann man mit der Münze vergleichen, während sie fliegt. Denn wenn ich mir die Münze zu irgendeinem Zeitpunkt blitzlichtartig angucke, wie sie fliegt, dann kann sie natürlich gerade Kopf oder Zahl zeigen. Sie kann aber auch jeden beliebigen Winkel dazwischen anzeigen. Und das ist das, was Quantencomputer von normalen Computern abgrenzt. Sie können eben zu jedem Zeitpunkt irgendeinen beliebigen Zustand annehmen und nicht nur 0 oder 1 wie der normale Computer. Wie das letztendlich funktioniert, also wie man daraus einen Computer baut, ist hochkomplex und ich kann das nicht erklären. Ich glaube, kein Physiker kann das nur Normalsterblichen erklären, wie das funktioniert. Was man nur wissen muss, ist, dass Quantencomputer eben auch komplett andere Ergebnisse liefern als normale Computer. Also wenn man einem Quantencomputer eine Rechenaufgabe gibt, dann lautet das Ergebnis dann zum Beispiel nicht 235, sondern irgendwas zwischen 230 und 240, um das mal ganz trivial zu sagen. Also Quantencomputer liefern, ja ähnlich wie KI, keine exakten Ergebnisse, die richtig oder falsch sind, sondern sie liefern Ergebnisse, die einem gesuchten, einem gewünschten Ergebnis möglichst nahe kommen, aber eben die sich nicht mit herkömmlichen richtig oder falsch Begriffen werten lassen. Beispiele für solche Anwendungen mit Quantencomputer sind hochkomplexe Simulationen von Molekülen. Also in der Biotechnologie baut man ja riesige Moleküle zusammen und um diese ganzen Interdependenzen zwischen den einzelnen Molekülgruppen zu verstehen und welche Rückkopplungen sich daraus wieder auf den Molekülaufbau ergeben, dazu sind Quantencomputer super. Ein ganz alltägliches Problem sind Lieferketten. Also wenn ich irgendwie sage, ich möchte mit einem Fahrzeug von A nach B kommen und habe zwischendrin 10 oder 20 Punkte, an denen ich anhalten muss. Und jetzt mach mir mal bitte eine optimale Fahrtroute. Das klingt erstmal trivial, aber versuchen Sie das mal mit Ihrem Navigationsprogramm. Sie werden feststellen, dass die meisten Navigationsprogramme so einen oder vielleicht sogar zwei oder drei Zwischenhalte berechnen können, aber dann ist Schluss. Das liegt daran, dass ich mit jedem Zwischenhalt, den ich dazu tue, die mögliche Zahl der Verbindungen um ein Vielfaches erhöhe. Das geht also exponentiell. Ich habe also nicht, wenn ich zwei Zwischenhalte habe im Vergleich zu drei, dann habe ich nicht 50% mehr zu rechnen, sondern ich habe das Doppelte oder sogar das Vierfache zu berechnen. Und das ist eben genau das Thema, was Quantencomputern entgegenkommt. Wenn ich bei einem normalen Computer mir überlege, woran hängt die Rechenleistung, dann wird das ja in Gigabyte pro Sekunde, Teraflops, ich kenne mich da selber gar nicht so gut aus, muss ich gestehen. Wichtig ist jedenfalls, wenn ich irgendwie sage, okay, ich vergleiche zwei Computer, der eine hat 50 Gigabyte Rechenleistung, der nächste hat 100 Gigabyte Rechen- oder Speicherleistung, dann ist der zweite Computer doppelt so stark wie der erste. Bei Quantencomputern ist das was anderes. Da rechne ich ja nicht in Bit oder in Byte, sondern ich rechne in Qubit, also in Quantenbit. Und diese Quantenbit haben, wie gesagt, nicht nur zwei Zustände, sondern im Grunde unendlich viele. Wenn ich also sage, wie ist der Leistungsunterschied zwischen einem 1-Qubit-Computer und einem 2-Qubit-Computer, dann ist das doppelt so groß. Wenn ich jetzt frage, wie ist der Unterschied zwischen einem 10-Qubit und einem 11-Qubit-Computer, dann ist das auch doppelt so groß. Das heißt, jedes Qubit, was ich zusätzlich habe, verdoppelt meine Rechenleistung. Und das führt dazu, wenn ich also wie die modernsten Computer, ich glaube, der modernste steht in China mit 500 Qubit Rechenleistung. Das ist dann eine Zahl 2 hoch 500. Ich habe mal gehört, dass es nicht annähernd so viele Atome im Universum gibt. Also das ist unglaublich viel, so dass man als Mensch den Eindruck hat, dass diese Rechenleistung in Nullzeit stattfindet. Also ich gebe eine Frage ein und kriege dann gleichzeitig 7000 Ergebnisse. So schnell sind diese Quantencomputer. Was kann man noch damit machen? Finanzmarktmärkte oder Wettermodelle. Also immer dann, wenn ich eine irrsinnig hohe Anzahl an Variablen habe, die sich alle untereinander beeinflussen, dann kann ich das mit Quantencomputern hervorragend darstellen. Ein ganz einfaches Problem, für Mathematiker ist das alles andere als trivial, sind Zufallszahlen. Es ist unheimlich schwierig, echte Zufallszahlen zu erzeugen. Das mag für den einen oder anderen jetzt vielleicht komisch klingen. Ich muss ja einfach nur eine Münze werfen, aber Computer können das nicht. Computer können keine Münze werfen. Wenn ich also mit einem normalen Computer eine Zufallszahl erzeugen will, dann ist das in Wirklichkeit ein hochkomplexer Algorithmus, der mir eine Folge von Zahlen liefert, die in irgendeiner Weise immer voneinander abhängig sind, die aber so komplex voneinander abhängig sind, dass wir es als Menschen überhaupt nicht mehr nachrechnen können. Trotzdem sind es keine echten Zufallszahlen, sondern es sind eben gerechnete Zahlen. Und Quantencomputer sind in der Lage, echte Zufallszahlen zu erzeugen. Ich kann jetzt auch kein Beispiel nehmen, wofür man echte Zufallszahlen braucht, aber es ist so, in der Mathematik und in der Statistik ist es wichtig, echte Zufallszahlen zu haben. Das sind also jetzt mal so ein paar Möglichkeiten, was man mit Quantencomputern machen kann. Ich würde jedem mal empfehlen, das Wort Quantencomputer mal bei der Suchmaschine ihrer Wahl einzugeben und sich dann die Bildersuche anzusehen, um mal einen Eindruck zu kriegen, wie so ein Quantencomputer aussieht. Das hat nichts mit unseren normalen Computern zu tun. Wenn man die aufmacht, dann sieht man irgendwelche Leiterplatten, auf die sind dann irgendwelche Chips gelötet und vielleicht sieht man sogar noch mal irgendwelche Dioden oder Kondensatoren auf irgendwelchen älteren Platten. Neue Quantencomputer, die sehen aus wie in Science-Fiction-Filmen, und zwar in diesen, wer sich mit dem Genre auskennt, Steampunk-Filmen. Also die sehen aus wie gigantische Kronleuchter mit mehreren Etagen, die mit irgendwelchen Messing- und kupferfarbenen Drähten verbunden sind. Das sieht also alles eigentlich gar nicht modern, sondern eher so ein bisschen alt aus, wie halt in alten Science-Fiction-Filmen. Und man fragt sich, was ist das? Das ist doch kein Computer. Die haben doch immer irgendwelche glatten Hüllen oder sowas. Quantencomputer, sieht man ihnen also auch schon an, haben nichts, aber auch gar nichts mit normalen Computern zu tun. Und das ist eben auch das, was ich anfangs sagte. Es handelt sich nicht um eine Fortentwicklung einer bestehenden Technologie. Also es ist nicht irgendwie ein besserer Computer, der noch schneller geht als bisher, sondern es ist was völlig Neues. Und das macht auch die Faszination für mich aus, dass man heute noch gar nicht so richtig weiß, was macht man eigentlich damit. Ich habe also in der Recherche zu diesem Podcast ein Beispiel gefunden. Als der Laser erfunden wurde, hat man sich auch gesagt, ja, ist ja ein tolles Ding, aber was mache ich denn damit? Also man konnte sich gar nicht vorstellen, was man mit Laserlicht eigentlich machen kann. Heute ist der Laser etwas völlig Normales. Jede Smartwatch, jedes Nivelliergerät, jeder Laserpointer hat einen kleinen Laser mit drin. Ein Leben ohne diese Technologie ist eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Ich bin überzeugt davon, dass auch Quantencomputer in Zukunft einen ähnlichen Durchbruch erleben werden. Und es könnte ein Gamechanger werden, ähnlich wie das Internet oder ähnlich wie künstliche Intelligenz. Und das macht die Sache für mich so spannend. Gerade weil es im Moment noch die große Unsicherheit gibt, was macht man eigentlich damit, sind wir in einem Stadium der Entwicklung, wo es für jemanden, der früh einsteigt und der von dieser Technologie überzeugt ist, hochinteressant ist, das als Investmentthema zu nehmen. Das ist natürlich eine hochvolatile Geschichte. Also wenn man sich diese beiden ETF anschaut, dann stellt man fest, dass die alleine im September in einem Monat, ja, wir reden von 3-4 Wochen, eine Wertentwicklung von 50% gemacht haben. Und die ist dann auch schon wieder um 10-20% wieder zurückgegangen. Alles in wenigen Wochen. Das ist also wirklich ein sehr, sehr enger Markt, der auch sehr empfindlich reagiert. Also dieser Kursanstieg, der wird wohl durch diesen Nobelpreis erklärbar sein. Dann ging die Euphorie wieder zurück. Aber trotzdem bleibt immer noch ein schöner Wertzuwachs, wenn man früh eingestiegen ist. Wer im sicheren Hafen unterwegs ist, sollte die Finger von sowas lassen. Aber wer Spaß an Technologie hat, und ich bin eben jemand, der Spaß an Technologie hat, mich faszinieren derartige Entwicklungen. Und natürlich bin ich auch selber schon in dieses Thema investiert. Meine Kunden wissen das. Ich würde niemals etwas empfehlen, was ich nicht auch selber als Investment in Betracht ziehe und tatsächlich auch mache. Von daher kann ich jedem Technikfreak nur empfehlen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, ob er Spaß daran hat. Aber gleichzeitig auch warnen, das sollte man wirklich nur mit Beträgen machen, wo man sagt, okay, wenn das Geld dann 3-5 Jahre lang in Anführungsstrichen weg ist, dann stört mich das nicht. Vor 2 Podcasts habe ich ja schon mal über dieses Thema Kryptoassets gesprochen und habe dort auch einen Fonds vorgestellt, der 70-80% Wertverlust hingelegt hat, um sich danach wieder zu versechsfachen, also hat diesen Wertverlust komplett wieder kompensiert. Es ist also wirklich wichtig, dass man da ein dickes Fell hat, dass man auch Sitzfleisch hat und natürlich vor allem die Zuversicht, dass es diese Technologie irgendwann schaffen wird. Denn das ist das Wichtigste, wo ich auch immer sage, wer nicht von etwas überzeugt ist, von einem Thema, der sollte bitte auch nicht da rein investieren. Also nur vor dem Hintergrund, das könnte mal was werden, würde ich das nie tun. Es ist wichtig, dass man selber irgendwo eine Meinung dazu hat, sich informiert hat und sagt, jawohl, das ist eine Technologie, da möchte ich von Anfang an dabei sein. Und dann kann man vielleicht in 10 Jahren wirklich sagen, Mensch, da habe ich diesmal richtig Glück gehabt. Das, was ich mit der Apple-Aktie oder mit der Nvidia-Aktie verpasst habe, das habe ich aber jetzt beim Thema Quantencomputing mitmachen können, weil ich früh dabei war. Ich hoffe, dass das einigermaßen interessant und neu für Sie war und freue mich über Ihre Feedbacks. Bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.